Hallo bei Trending Topics, Rezession, Downrounds, Massenkündigungen, Aktiencrash und sogar das Ende der Zivilisation wird vorhergesagt. Die Stimmung an den Märkten ist ziemlich am Boden und vor allem bei Tech-Startups und Scale-Ups scheint die Luft raus nach dem Rekordjahr 2021. Der österreichische Investor Berthold Baurek-Karlitsch beschäftigt sich intensiv mit den Auslösern für diese Krisenstimmung, mit der hohen Inflation und war erst kürzlich beim World Economic Forum in Davos mit dabei. Herzlich willkommen im Podcast, Berthold.
Freut mich, wieder hier zu sein. Hallo Jakob.
Freut mich, dass du heute dabei bist. Du bist ja mehr oder weniger gerade zurück aus Davos, Weltwirtschaftsforum. Dort hat der Multimilliardär George Soros gar vom Ende der Zivilisation aufgrund des Ukraine-Kriegs gesprochen. Wie düster war die Stimmung dort wirklich?
Ja, ganz so düster würde ich es nicht bezeichnen. Und für mich ist George Soros selber eine durchaus interessante Persönlichkeit. Ich würde sagen, seitdem er keine Hedgefonds mehr fährt, ist die Welt ein Stückchen sicherer. Aber er spielt natürlich auf die Situation an, dass es geopolitisch rund geht. Wir haben ja die Finnen, die unter anderem in die NATO hinein wollen. Wir haben Erdogan, der dagegen hält mit Forderungen. Wir haben den Hafen von Shanghai, der wegen Covid-Regulierungen geschlossen wurde und tausende Schiffe auf den Parkplatz im Meer verschoben hat. Dadurch letztendlich einen Supply Chain Schock, der ausgelöst wurde, nicht nur durch Ukraine-Krise, Russland, also auf der Öl-Gas-Rohstofftangente, sondern letztendlich auch bei vielen Konsumentengütern, die halt letztendlich in Asien produziert werden und geliefert werden müssen. Und ich glaube, die einhellige Meinung ist, dass die Wirtschaftskrise keine einfache wird. Vielleicht wird es die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist definitiv etwas, wo wir dagegen halten müssen. Sehr interessant finde ich persönlich, dass volkswirtschaftlich hier die Regeln ein bisschen aus dem Ruder sind, weil üblicherweise kommt eine Inflation ja dadurch, dass die Geldmenge erhöht wird und Geld schneller zirkuliert und man durch eine Zinserhöhung eigentlich das Kreditvolumen reduzieren kann und damit Inflation reduzieren kann. Wenn es allerdings die Inflation durch einen Lieferkettenschock primär ausgelöst ist und ich sage es mal durch sehr negatives Sentiment, also durch Angst im Markt, verstärkt wird, dann hilft eigentlich eine monetärpolitische Maßnahme der Zinserhöhung, wie sie Christine Lagarde jetzt auch angekündigt hat für September, nicht unbedingt sehr. Und da muss man sagen, da habe ich sehr kritische Stimmen gehört. Frau Lagarde hat sich da nicht unbedingt beliebt gemacht. Und es waren ein paar, ich würde sagen, international Schwergewichte in der Volkswirtschaft, die durchaus kritisiert haben, dass man hier nicht auch im eigenen Haus auf die Volkswirte hört, sondern hier auf gelernte Monetärpolitik weiterhin setzen möchte.
Also in den USA haben sie ja schon die Zinswende eingeleitet. Eben im Euroraum soll sie ja dann, glaube ich, im August oder im September dann kommen. Aber jetzt sagen viele, das bringt eigentlich nichts, also die Leitzinsen zu erhöhen. Was könnte man stattdessen machen?
Naja, also zunächst muss man mal unterscheiden, die Amerikaner haben eine andere Situation. Die haben im Land deutlich mehr Rohstoffe, auch durchaus durch Trump, so ungern das viele hören, mehr Produktion wieder im Land zu Hause. Sicherlich noch immer eine wahnsinnig große Abhängigkeit von China, keine Frage, aber lang nicht so wie die Situation, wie sie halt bei uns ist. Man ist auch mit Covid dort anders umgegangen. Und in Europa ist es halt so, dass tatsächlich die Inflation einen anderen Treiber hat. Und das, was ich gelernt habe, ist, dass anscheinend man sagt, man muss dem Markt Zeit geben, dass er im Sekundäreffekt Preise anhebt, Gehälter anhebt. Und diese Überbrückungsphase kann man sich damit erkaufen, dass der Staat im Prinzip linke Tasche, rechte Tasche, dass der Staat auf der fiskalpolitischen Schraube dreht. Das heißt, zum Beispiel könnte man Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Lohnsteuer halbieren für 2 Jahre. Habe ich auf Facebook auch immer wieder schon betont, auch vor dem WEF, habe mich sehr gefreut, dass ich nicht alleine bin mit der Meinung. Ich habe schon begonnen, an mir zu zweifeln, weil ich da viel kritisiert wurde dafür, dass das ja nichts bringt. Aber da ist tatsächlich so, dass hier führende Köpfe, führende Volkswirtschaftsprofessoren auch dieser Meinung sind. Und der Hintergrund ist einfach der, es würde im Prinzip den Betrieben die Chance geben, Preise anzupassen, Gehälter anzupassen und der Staat auf der anderen Seite, deswegen habe ich vorher linke Tasche, rechte Tasche gesagt, hätte die Zeit, die kann er nutzen, er verdient mehr in der Umsatzsteuer, wenn die Inflation reintritt, ist der Erste, der profitiert davon. Auf den staatlichen Beteiligungen im Energiesektor verdient man ganz gut und ich meine, nicht zuletzt darf man nicht vergessen, dass wir ja Energienetz und andere Dinge in staatlicher Hand haben. Und das hat eigentlich einen strategischen Hintergrund, nämlich dafür, dass man reagieren kann, wenn solche Schocks sind. Mir ist klar, dass der Öl- und Gaspreis und Strompreis an europäischen Märkten, an internationalen Märkten dranhängt. Da kann man sich nicht entkoppeln, aber die Netzkosten kann ich sehr wohl beeinflussen. Und das ist einfach schon ein bisschen etwas, wo mir der Humor ausgeht, wenn die Politik sagt, ich helfe lieber gezielt. Meinem Gefühl nach ist das gezieltes Danebenschießen, das haben wir lang genug geübt. Die Wirtschaft hat hart gelitten in den Corona-Jahren. Punktuell wurde hier gefördert, aber es gibt große Teile der KMUs, die letztendlich über 90% des Bruttoinlandsprodukts beitragen in Österreich, die stark gelitten haben. Und hier muss man unterstützen, da sich die nicht noch eine weitere Krise leisten können und der Unternehmer nicht mehr aus der Portokasse nachschicken kann. Und dementsprechend ist zu befürchten, dass es hier durchaus zu einer kleinen Eruption am Arbeitsmarkt kommt und das leider auch bei IP-starken Unternehmen, die nicht zuletzt natürlich auch in der Lieferkette Probleme haben. Und solche Unternehmen sind nicht wie Gasthäuser, schnell zum Zusperren und schnell zum Wiederaufsperren. Das sind Unternehmen, wenn sie weg sind, sind sie weg. Und dann müssen wir darauf warten, dass jemand Neuer etwas erfindet. Und das kann mitunter dauern.
Okay, na, spannende Gedanken auf jeden Fall. Also auf Unternehmerseite verstehe ich natürlich, also das wird wahrscheinlich auf fruchtbaren Boden stoßen, wenn man sagt, okay, die sollen alle weniger Steuer zahlen. Übrigens auch Finanzminister Magnus Brunner wird demnächst auch im Podcast sein, den werde ich auch mal fragen, was er davon hält. Aber kommen wir zum quasi engeren Thema des heutigen Podcasts. Wir wollen ja über die drohende Rezession sprechen in Bezug auf Startups und Scale-Ups. Und jetzt hat man in den letzten Tagen, bei uns kommen mehr oder weniger stündlich die Meldungen rein über Massenkündigungen, Klarna, Gorillas, Hopin, Nuri, Contis, Bizzo und so weiter und so fort. Die entlassen 50, 100, hunderte Mitarbeiter und reden alle davon, dass der Grund wäre, dass die Rezession kommt, dass sie Angst davor haben und dass sie darauf reagieren müssen. Wie ist die Lage aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, dass es Scale-Ups und insbesondere Unicorns stärker trifft. Ja, dort ist ja auch, muss man sagen, das große Geld hingegangen in den letzten 5 Jahren. Man hat hier auf Hyperscale gesetzt. Wir waren in Europa durchaus stolz, dass wir diese Hyperscale-Finanzierungen auch geschafft haben. Nur hat das hat halt 2 Seiten. Ja? Das eine Thema ist halt, wenn du die Finanzierung hast und du einen Landgrab machen kannst, das heißt wahnsinnig schnell wachsen kannst, dann investierst du in diese Overheads, musst nicht schnell monetarisieren und schaust, dass du so schnell wie möglich eine entsprechende Marktmacht bekommst, wenn du die hast. Dann kannst du noch immer monetarisieren und das halt sukzessive nachziehen. Bei Facebook haben wir gesehen, wie lange das dauern kann. Ja, also nur eine Menge an Usern zu akquirieren, heißt noch lange nicht, dass du morgen umstellen kannst auf Profitabilität. Das, was die VCs in Europa früher sehr gut konnten und dafür waren sie auch ein bisschen verschrien international, ist, dass sie sehr stark auf KPIs geschaut haben. Bei mir gibt es diesen geflügelten Spruch bei Venionaire, dass ich immer sage, wenn ein Geschäft kein Geschäft ist, dann machen wir auch kein Geschäft. Das ist eine ganz einfache Logik. Am Ende des Tages muss ein Geschäftsmodell sein, das sich rechnet. Da ist man ein bisschen davon weggegangen. Wir haben durchaus extreme Multiples gesehen. In manchen Startup-Sektoren waren das 100x of Revenue. Ja? Und dass das nicht gesund ist, ist irgendwie logisch. Das kann jetzt sein, dass man das macht.
Ich will nur ganz kurz dazwischen funken, vielleicht dem Hörer auch das ein bisschen plastisch zu schildern, die vielleicht jetzt nicht auf Investorenseite tätig sind. Aber ein Multiple 100x of Revenue, das bedeutet, eine Firma hat im Jahr 2020 zum Beispiel 1 Million Umsatz gemacht und wird dann aber von Investoren, Multiple 100, mit 100 Millionen Euro oder Dollar bewertet. Ist das quasi genau. So?
Genau, wobei hier das Ganze ein bisschen komplexer ist, weil eine Startup-Bewertung nach außen kommuniziert ist schnell. Wichtig ist, was in den Verträgen drinnen steht. Und üblicherweise sind Investoren ja nicht dumm, ja, und geben jetzt nicht zu so einer überzogenen Bewertung das Geld ohne eine Absicherung. Und diese Absicherung ist in der Regel in den Terms, also in den vertraglichen Bedingungen, über die wird in der Regel nicht berichtet, die werden auch nicht offengelegt, weil sie sehr, sehr häufig asymmetrisch positiv für den Investor sind und sehr hart sind für die Investoren, also für die Startup-Gründer. Und das sind halt, was ich keine Ahnung, Liquidation Preferences und so weiter. Und diese Liquidation Preferences erlauben halt im Prinzip dir eine Asymmetrie in der Folge, dass du sagst, wenn das Unternehmen verkauft wird, dann muss es zumindest mal das zurückbringen, was investiert wurde. Und da kann es passieren, wenn die Klausel entsprechend geschrieben ist, dass die Investoren ihr Geld zurückbekommen, aber der Gründer nichts. Ja? Das wäre bei einer Participating Liquidation Preference so. Bei einer Non-Participating Liquidation Preference gibt es dann einen Catch-up, ist ein bisschen anders strukturiert, aber ähnlich. Und dann gibt es halt so, ich sage mal, eine ganze Welt dazwischen. Die Anwälte sind da unheimlich kreativ. Das gibt es im Übrigen auch im österreichischen und deutschen Recht.
Okay, das heißt aber, die Unicorn-Gründer sind gar keine Multimilliardäre, sondern aber am Papier mal und vielleicht dann mal in 5 oder 10 Jahren, wenn es gut geht.
Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ein Vertrauensvorschuss. Ne? Man verwässert den Gründer weniger, ja? Weil er die Chance hat, wenn er die Zahlen liefert, die er geplant hat in seinem Hockeystick, wenn er die abliefert, dann ist es in Ordnung, dann hat man nicht überzahlt und wenn es halt nicht so ist, dann hat man eine Absicherung nach unten. Das Problem ist bei Unicorns, bei diesen Hyperscale-Companies, dass teilweise absurde Summen hinein investiert werden. Und wenn du dir jetzt eine Firma anschaust, wo 100 Millionen investiert wurden, die aber vielleicht 10 Millionen Umsatz machen, dann geht sich das alleine mit dieser Liquidation Preference schon gar nicht mehr aus. Ja, dann hast du einfach das Problem, dass du die Firma schon so teuer verkaufen musst, dass sich das nicht ausgeht. Jetzt kann es zwei Wege geben zum Erfolg. Das heißt, über Hyperscale das Unternehmen schnell genug, groß genug machen und letztendlich die Burn Rate aushalten, weil du diese steile Wachstumskurve hast und dann später quasi auf höherem Niveau mit mehr Umsatz, mehr Kunden und entsprechender Marktmacht hier der Gewinner sein, also the winner takes it all. Ne? Oder du fährst eine Strategie des Buy and Build. Das kommt eigentlich aus dem Private Equity. Das heißt, du hast sehr, sehr viel Geld bekommen, bist selber aber noch recht klein, hast eine sehr hohe Bewertung bekommen, weil deine Übernahmewährung ist dein hochbewertetes Unternehmen, deine Unternehmensanteile, die du ja im Tausch gegen ein anderes Unternehmen dann auch einsetzen kannst als Akquisitionswährung. Das heißt, du hast eine Mischung aus Cash und Anteilen. Und das sieht man ja bei vielen Scale-Ups beziehungsweise Unicorns, dass sie dann mit der großen Funding-Runde dann auf einmal beginnen, Unternehmen zu akquirieren. Und wenn sie dann halt geschickt akquirieren, dann holen sie sich ja durchaus Umsatz und Marge herein, ja, von anderen kleineren Peers. Ja, und das halt durchaus günstig, weil halt diese hohe Bewertung natürlich hilft. Ja. Das würde ich auch sagen, ist ein Geschäftsmodell, das weiterhin funktioniert. Das, was man jetzt sieht als Wechsel, ist, dass viele Unternehmen von ihren Investoren recht schnell gesagt bekommen haben, bereitet euch auf düstere Zeiten vor.
Genau, das hat man gesehen in den letzten Tagen. Sequoia, Y Combinator und so weiter haben alle ausgeschickt. Liebe Founder, in den nächsten 30 Tagen bereitet euch bitte vor auf Kostenkürzungen und das resultiert dann offenbar in diesen Massenkündigungen, oder?
Genau, und das ist dem geschuldet, dass man sagt, okay, wir machen doch lieber schneller organisch Wachstum. Wir schauen, dass wir mehr Geld verlangen können für unsere Produkte. Wir schauen, dass wir profitabler werden. Wir achten mehr auf unsere KPIs. Wir machen unser Geschäft gesünder. Ja. Sehen auch wir zum Teil bei den größeren Firmen in Österreich, dass hier Maßnahmen gesetzt werden und dass hier die Founder auch durchaus proaktiv gesagt haben, von der Strategie her, wir machen einen kleinen Wechsel. Was durchaus gesund ist. Ja. Du brauchst halt immer den Rückenwind, ja, und wenn der Wind da ist, machst du das Segel auf und dann geht die Party. Wenn du aber weißt, da kommt eine Flaute, dann musst du dich irgendwie darauf vorbereiten, dass du halt in der Flaute überlebst, ja, und im Idealfall stärker aus der Flaute rauskommst als andere. Untergehen und kentern ist natürlich ein Desaster. Ja, da schreibt man viel Geld ab. Worin resultiert das jetzt? Die größeren Fonds, die Folgerunden machen, konzentrieren sich sehr, sehr stark auf das eigene Portfolio, sichern und stabilisieren, arbeiten sehr eng mit den Foundern zusammen, logischerweise, weil da viel gebundenes Kapital drinnen ist und das zu versenken wäre böse. Das heißt, für Firmen, die jetzt gerade die Not haben, eine Wachstumsrunde zu raisen, ist wenig Attention da und die Fonds sind sehr, sehr opportunistisch. Das heißt, wenn man einen guten, günstigen Deal machen kann, ja, dann wird man ihn tun. Aber es ist gerade wahrscheinlich eine der schlechtesten Zeitpunkte, um zu raisen. Heißt nicht, dass kein Geld da ist, aber es ist durchaus etwas, wo die Manager wissen, dass sie halt einen anderen Druck drauf geben können. Jetzt ist das Ganze ein bisschen komisch, weil die meisten Fonds haben ja Callable Capital. Das heißt, Kapital, das eingesammelt wurde, ist zugesagt von Investoren und kann abgerufen werden. Also Callable. Ja. Und dieses abrufbare Kapital hatten sie vorher, haben sie heute ja auch noch. Ist ja nicht so, dass die Runde für Runde das aufstellen müssen.
Das muss man vielleicht nochmal so noch klar machen. Also wenn jetzt ein Fonds sagt, wir haben 1 Milliarde Euro zu investieren, dann liegt diese Milliarde ja nicht auf irgendeinem Konto herum und wartet darauf, investiert zu werden, sondern es wird auf Bedarf bei den LPs wahrscheinlich, bei den Limited Partners, abgerufen und dann investiert. Ist das richtig?
Genau, richtig. Also die Investoren stehen quasi bereit. Und jetzt hast du eine ganz absurde Situation, da kommt ein bisschen die Ukraine-Krise hinein. Viele große Fonds glücklicherweise wir gar nicht, hatten Geld von wahnsinnig reichen Russen, Ukrainern und so weiter. Und das ist natürlich mitunter ein Problem. Ja, also es gibt durchaus Investoren, die würden gerne ihren Kapitalverpflichtungen nachkommen, sind aber leider Russen und können nicht, ja, weil sie halt sanktionierte Konten haben. Und da kenne ich ein paar Fonds, denen ist das unheimlich peinlich, aber die haben gerade richtige Schwierigkeiten und versuchen mit ihren Anwälten eine Lösung zu finden, wie sie jetzt letztendlich einen asymmetrischen Kapitalabruf machen können, weil halt der ein oder andere Größere nicht zahlen kann. Ja? Und das ist natürlich ein Problem, weil es muss ja jeder Investor seinen Anteil am Fonds bei einem Kapitalabruf einzahlen. Ist nicht ganz trivial, aber das führt eben auch dazu, dass das so ein bisschen ein Headache ist und dass die Investoren jetzt nicht unbedingt gerade bullish sind. Und wie gesagt, das trifft wieder die Größeren eher. Ja? Auf der ganz frühen Phase.
Zur frühen Phase würde ich gerne später kommen. Bleiben wir vielleicht nochmal bei den Unicorns. Jetzt haben wir in Europa gesehen, 2021 sind da ungefähr 100 neue Unicorns dazugekommen. Und jetzt kippt die Stimmung, es gibt weniger Geld, Wachstumsaussichten sind auch nicht mehr so rosig. Womit rechnest du? Kommt jetzt nach dem Unicorn-Boom das Unicorn-Sterben oder werden die dann halt so zu den berühmten Zombies, haben zwar viel Geld, machen aber eigentlich gar kein Geschäft mehr?
Nein, ich glaube, das große Sterben wird man nicht sehen. Man wird vermutlich die ein oder andere Downround sehen. Man muss auch sehr klar unterscheiden. Es gibt ja Unicorns, die ein gewaltiges EBIT abliefern, ja, und ein sehr gesundes Geschäftsmodell haben und mit absoluter Berechtigung diese Bewertung haben. Ja. Und es gibt andere Unicorns, die halt eine fantastomanische Bewertung haben, weil sie halt auf Einkaufstour gehen sollten. Die werden sich, wenn sie die richtigen Investoren dahinter haben und im richtigen Markt tätig sind, durchaus freuen, weil sie jetzt ihre Wettbewerber im Prinzip günstig aufglauben können. Also da würde ich auch sagen, ist eigentlich die Situation golden, wenn sie das Geld schon haben. Ja. Kritisch ist es bei jenen, die diesen Landgrab-Approach hatten und die halt einfach sehr viel Geld bekommen haben dafür, dass sie einfach wahnsinnig schnell wachsen und wo man gesagt hat, Monetarisierung nicht ganz so wichtig. Schau, dass du einfach möglichst schnell wächst, möglichst schnell Personal aufbaust, User aufbaust und so weiter. Da ist es sicher schwieriger. Es ist auch schwierig, wenn dein Geschäftsmodell darauf gebaut ist, dass du immer wieder solche Runden fahren musst, ja, weil halt die Investoren sagen, im Hyperscale-Mode folgt eine Runde auf die nächste und in gesunden Marktphasen ist das kein Problem. Aber die Folgerunden werden halt einfach jetzt teurer. Und das, was wir halt schon mitbekommen, ist, dass uns Fondsmanager sagen, bei ihren großen Companies sind auf einmal Terms am Tisch, die haben sie früher nie gesehen oder haben sie in Wahrheit sogar als frech, fast schon obszön, ja, mehr oder weniger empfunden, wenn jemand die Idee auch nur geäußert hat, wie eben eine Participating.
Was sind das für Ideen?
Ja, zum Beispiel Participating Liquidpref mit einem Multiple, ja, also größer 1. Eine Participating Liquidpref bedeutet, dass du einmal dein Geld als Investor bekommst oder einmal und ein bisschen was, also wenn es ein Multiple ist, ja, was ich 1,2 mal das investierte Geld und dann pro Rata deinen Anteil quasi, den du am Cap Table hast. Normalerweise ist das eine Non-Participating Liquidpref, das heißt, du kriegst zuerst dein Geld als Investor, dann gibt es einen Catch-up für alle anderen, ja, und dann quasi den Anteil pro Rata. Das heißt, asymmetrisch natürlich eine Möglichkeit, wie du Bewertungen hochhalten kannst, ja, aber wo der neue Investor sich natürlich ganz klar in der ersten Reihe mit den Ellbogen einen Platz verschafft, der halt gewaltig ist. Und wenn das eine Runde ist von, sagen wir, 20 Millionen, die Firma macht vielleicht, weiß nicht, 20, 30 Millionen Umsatz, dann kannst du dir ausrechnen, die brauchen einen relativ kleinen Multiple, kriegen mal ihr Geld zurück, aber da kann sein, dass jeder andere Investor noch leer ausgeht, dahinter, im Wasserfall. Ja? Und das sind schon brutale Zahlen. Und wenn man jetzt halt ein bisschen genauer reinschaut bei den Unicorns, gibt es halt welche, die haben gewaltige Umsätze und positives EBIT und es gibt halt andere, die sind ein bisschen kleiner unterwegs und waren gerade dabei, dass sie halt über die User und über diesen Hyperscale, ja, halt wachsen. Ich glaube, bei denen wird es ziemlich scheppern.
Okay, das heißt, das Geschäft wird definitiv härter. Jetzt hat man in den letzten 2 Jahren irgendwie davon gesprochen, dass es irgendwie so ein Founder-Markt ist. Also man hat ja schon Geschichten gehört, dass die Investoren da bei den Foundern pitchen müssen und nicht mehr umgekehrt. Aber das wendet sich das Blatt jetzt wieder, oder?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Seltenheit der guten Geschäftsmodelle und der besten Founder ist weiterhin gegeben. Ja, und die besten Founder werden weiterhin Wettbewerb unter Investoren herstellen können. Ein Stück weit finde ich das auch gesund. Ja, also bin ich liberal genug, um zu sagen, dass die Besten immer eine Möglichkeit haben müssen, Wettbewerb herzustellen. Ich halte es auch für gefährlich, wenn Investoren einfach nur, weil sie jetzt so einen Podcast hören oder weil sie von Andreessen Horowitz einen Blogartikel lesen, jetzt anfangen, da irgendwelche absurden Downrounds herbeizubeschwören, ohne dass es fundamental gerechtfertigt ist bei den Firmen. Ich hoffe doch, dass der Markt mittlerweile auch in Europa reif genug ist, dass man das differenziert betrachtet. Das ist sicher ein Thema, weil was ich schon auch mitbekomme, ist in den Business Angel Runden, um vielleicht eine Brücke zum Frühphasigeren zu machen, war eine Zeit lang so, dass die Frühphasenrunden ja sehr groß geworden sind und wir auch mit dem European Super Angels Club als Syndikat einen deutlichen Vorteil hatten und durchaus uns manchmal anhören konnten, dass die Bewertungen, die wir zahlen, zu groß sind. Ich muss dazu sagen, ausbalanciert mit den entsprechenden Terms haben wir immer sehr faire Konditionen mit unseren Gründern gefunden und wir haben auch immer nur in Unternehmen investiert, die ein gesundes Geschäftsmodell haben. Das, was halt sicherlich ein Thema ist, ist, dass die Business Angels, die halt kleinere Tickets machen und früher reingehen, jetzt ein bisschen mehr Oberwasser haben, weil viele Investoren in diesem Segment einfach ja auch eine normale Einnahmensquelle haben. Ja. Und die Einnahmensquelle kann sein, ein mittelständisches Unternehmen, das sie aus der Familie heraus haben oder das sie selber aufgebaut haben, das möglicherweise in der aktuellen Marktphase auch nicht mehr so floriert wie normal. Ja. Das kann sein, dass einfach hier viel Investments auch in anderen Bereichen waren, wo halt im Prinzip überall ist es ja gut gegangen in den letzten Jahren, Aktien, Krypto und so weiter. Und wenn jetzt ein Investor stark in Krypto investiert war und auf einmal halt die Hälfte oder weniger im Wallet liegen hat oder im Aktienportfolio zu stark auf Tech-Aktien war und 50-60% abgegeben hat, dann ist er wahrscheinlich jetzt auch nicht sonderlich bullish in der Frühphase und hat jetzt nicht so viel über. Beziehungsweise werden halt die Diskussionen zu Hause halt ernsthafter werden. Und ich meine, wir haben das gerade erst letzte Woche erlebt, ein Investor von uns, der sehr regelmäßig sehr viel macht, hat uns gesagt, er hat gerade eine größere Millionensumme, die er sich eigentlich für Venture Investments reserviert hatte, für seine bestehenden Companies und so weiter, hat er gerade komplett in Immobilien gemacht. Weil er für ihn, hat er gesagt, nein, also er glaubt, dass es dort einfach sicherer geparkt ist, inflationsgesicherter ist. Das würde ich bezweifeln, muss ich dazu sagen. Also ich bin da nicht so bullish, weil alleine bei steigenden Zinsen die Immobilienpreise wahrscheinlich auch herunterkommen werden oder ziemlich sicher herunterkommen müssen. Die Zeit des billigen Geldes ist da vorbei und in dem Bereich hat tatsächlich das billige Geld einen Hebel ausgelöst und die Immobilienpreise sicher nach oben getrieben. Ja? Und das war nicht gesund. Ich finde, Wohnen sollte leistbarer sein und das ist es lang nicht mehr in Österreich oder in Wien vor allem. Aber wie gesagt, zurück zum Thema, das ist halt eine Reaktion, die würdest du von so einem Investor eigentlich nicht erwarten. Ja? Und das ist halt dem geschuldet, dass ihm halt sein Private Banker, sein Steuerberater, seine Ehefrau und so weiter, ja, die Zeitung, jeder sagt ihm, es ist Drama, ja, und du musst auf Sicherheit gehen. Ja? Und das ist sicher etwas, was in der frühen Phase ein Problem wird, wo auch wieder fiskalpolitisch Staat, Europäische Union wird gefordert sein. Ich glaube, wir brauchen das größte Investitionsprogramm in der Geschichte in der Europäischen Union und auch in Österreich, da am Ende des Tages in einer Wirtschaftskrise viele Talente freigesetzt werden, ja, weil sie halt ihren Job verlieren. Aus der Komfortzone heraus entstehen üblicherweise in Krisen, entstehen viele Neugründungen. Neugründungen können letztendlich die Hidden Champions der Zukunft sein. Diesen muss man eine Chance geben. Allerdings ist eben der private Investmentmarkt, weil auch steuerlich komplett unattraktiv, in Österreich sowieso ein schwieriger und eben nach den Krisenjahren ein durchaus stark unter Druck gekommener. Ja. Und ich glaube einfach, dass wir hier einen Rückenwind brauchen von politischer Seite, sei es auf der steuerlichen und oder auf der Förderungsseite.
Lass mich hier kurz einhaken, das ist nämlich eine spannende Sache. Also wenn es jetzt so viele, jetzt Hunderte, jetzt sind es wahrscheinlich bald Tausende Tech-Mitarbeiterinnen, die vor die Tür gesetzt werden. Rechnest du jetzt damit, dass dann so jetzt eine neue Gründerinnenwelle kommt? Das hat man ja schon 2020 gesagt. In der Corona-Krise haben viele damit gerechnet, dass es viele Arbeitslose gibt und infolgedessen viele Neugründungen ist ausgeblieben, vor allem in Österreich, weil einfach die Corona-Hilfspakete einfach massiv waren. Da ist eigentlich kaum jemand insolvent gegangen. Verzögert sich das jetzt, das, was wir 2020 geglaubt haben, dass es kommt? Kommt das jetzt dann dieses Jahr?
Ich glaube, dass man das grundsätzlich mit den Insolvenzen, das ist eine so vielschichtige Geschichte, da könnt ihr einen Vortrag halten über den ganzen Nachmittag. Diese Statistik ist grundsätzlich schwierig, ja, weil die viele Unternehmen, die hier in Schwierigkeiten sind, müssten nicht in Schwierigkeiten sein und sollten, wenn man sie rational betrachtet, danach beurteilt werden, ob sie signifikant IP geschaffen haben mit Förderungen, die sie erhalten haben. Um vielleicht nur auf diesem Thema drauf zu bleiben. Wenn ich jetzt ein stark gefördertes Unternehmen habe, ja, und da nehme ich jetzt das Beispiel Grape, ja, war ich selbst investiert, die Firma hat gut bei 2 Millionen Umsatz gehabt und musste in Insolvenz gehen, weil letztendlich geförderte Kredite fällig gestellt wurden und ja, größerer Kontext, aber eigentlich nicht notwendig. Ja. Jetzt muss man sagen, dieses Unternehmen hatte sogar Patente, sogar Softwarepatente und hat mit vielen Förderungen, vielen privaten Investitionskapital technologisch einen enormen Fortschritt in ihrer Nische entwickelt. Das Unternehmen war natürlich noch nicht profitabel, ja, keine Frage, war aber nicht weit weg davon, ja, weil man ja schon auch in den Krisenjahren durchaus adaptiert hat. Jetzt hat man auf der anderen Seite mit einem Investitionskontrollgesetz auf europäischer Ebene entschieden, IP darf nicht mehr ins Ausland. Naja, dann sollte ich aber auch nicht geförderte IP in Insolvenz schicken. Also es ist irgendwie, das spießt sich irgendwo. Ja, ist irgendwie nicht logisch. Vor allem, wenn ich in dem Bereich Artificial Intelligence, wo wir da zu Hause waren, genau eigentlich so einen Fokusbereich habe, den ich schützen möchte. Und ich glaube, dieser differenzierte Blick existiert nicht, weil diese staatlichen Institutionen auch nicht dazu da sind, solche Investmententscheidungen zu treffen. Deswegen war ja auch der viel umsungene und gelobte Covid-Hilfsfonds, dieser Co-Investment-Mechanismus, der letztendlich Investments aufgedoppelt hat. Übrigens ein Mechanismus, der in Berlin und Hamburg noch immer existiert, mit teilweise doppelt, dreifach und vierfach Hebel, je nach Thema, wo du dein Geld vervielfacht bekommst. Nur bei uns hat man gesagt, das geht nicht, ja, weil man das halt nicht EU-rechtskonform hinbekommen hat, was mir schleierhaft ist, weil man könnte es abschreiben von Berlin oder Hamburg. Ja. Aber gut, und warum war das so positiv? Weil dort der Investor die Entscheidung trifft. Ja. Und der Investor, der privatwirtschaftliche Investor, kann hier, glaube ich, rationaler agieren als ein staatlicher Förderberater, der Angestellter ist irgendwo einer staatlichen Institution, der nichts davon hat, wenn er eine Firma rettet, der aber in Wahrheit auch kein Problem kriegt, wenn er eine Firma in Insolvenz schickt. Ja? Und wenn die Statistik eh gerade zeigt, dass durch die Corona-Hilfen so wenig Pleiten da sind, was primär daran liegt, dass man Gasthäuser mit Geld überschüttet hat, und ich halte das aus, wenn sich da jetzt jemand aufregt, ich fand das einfach nicht richtig, dass man diesen enormen Umsatzersatz gemacht hat und keine Aufrechnung mit Liefereinnahmen etc. gemacht hat in diesem Sektor, weil mit Verlaub gesagt, ein Wirtshaus kannst du zusperren und wieder aufsperren. Ein IP-starkes Unternehmen kannst du nicht einfach zusperren und wieder aufsperren. IP ist entweder da und gesichert oder weg. Ja? Und wenn sie weg ist, ist sie entweder allgemeingut geworden, ja, oder sie gehört halt einem Chinesen, Amerikaner oder sonst was, und wir haben genau diesen Zweck gefördert mit unseren Steuergeldern, den wir verhindern wollten. Und ich glaube, diese Diskussion muss man führen. Eine differenziertere Debatte, was Förderungen tatsächlich leisten sollen, was mit Steuergeldern als Investment passieren sollen und wer in der Lage ist, diese Investments auch ökonomisch sinnvoll zu retten oder auch nicht.
Absolut. Gut, die Rahmenbedingungenfrage in Österreich ist natürlich auch eine komplexe. Das ist vielleicht nochmal einen eigenen Podcast wert. Lass mich noch eine letzte Frage stellen. Jetzt haben viele Firmen gesagt, die drohende Rezession bringt sie dazu, dass sie jetzt Stellen kürzen müssen, dass sie sich vielleicht aus bestimmten Märkten wieder zurückziehen müssen. Glaubst du, kann diese drohende Rezession, sie ist ja noch nicht da, sie wird ja erwartet, kann die auch als Ausrede benutzt werden, um ein bisschen zu kaschieren, dass das eine oder andere Hype aufgeblasene Unicorn vielleicht dann doch nicht so gut funktioniert?
Ja, ich glaube, kaschieren, ich meine, im Endeffekt, es wird halt die ein oder andere Firma geben, die halt einfach dann am Ende des Tages sich eingestehen muss, dass halt das Geschäft dahinter Investorengeld war und halt nicht das zugrunde liegende Geschäftsmodell, weil es halt einfach ein Moonshot war, ja. Schafft man es weltweit, die Nummer 1 zu werden und der Größte zu sein und in der Marktmacht, weil man halt entsprechende Kontrolle hat, jeden Preis zu verlangen und den Kunden tatsächlich zu monetarisieren, dann war es super. Die Wahrscheinlichkeit ist halt eine geringe. Ich glaube immer, dass es wird immer Investoren geben, die solche Wetten machen, ja, vor und nach der Krise und wahrscheinlich auch in der Krise. Ja. Es gibt ja noch immer genug Kapital, das verfügbar ist, Family Offices oder Hedgefonds und so weiter. Also schließt das gar nicht aus und ich bin auch niemandem neidig. Also wenn das einer schafft, ja, dann be it the Unicorn, ja, wie ein Black Swan Event, unglaublich sowas passiert und jede Overnight Success Story hat 10 Jahre Leidensweg hinter sich, die kein Mensch hören will. Ja, und man wird halt gefeiert. Die anderen 4.000, die es probiert haben, die scheitern, sind halt in unseren Breitengraden dann gern die Loser. Auch das ist falsch. Ja, da muss man auch sagen, naja, der hat es wenigstens probiert, ja, hat die Richtigen gefunden, die ihn unterstützt haben. Und wenn es halt daneben geht, dann muss man sagen, ist es ja nicht die Schuld des Gründers alleine, sondern auch durchaus ein Verzocken der Investoren gewesen. Also die sitzen da schon alle gemeinsam im Boot mit drinnen. Ja. Insgesamt denke ich, dass die ein oder andere Downround wahrscheinlich gesund ist. Ja. Bei den Unternehmen, die so in den frühen Wachstumsphasen sind, den typisch europäischen Companies in der Regel mit starken KPIs, sehe ich nicht so sehr das große Problem. Was mir wirklich mehr Sorgen macht, sind die frühen Phasen, wo grandiose, tolle Gründerteams heute da sind, die meinem Empfinden nach besser educated sind, mehr Erfahrung mitbringen, in einem gesünderen Ökosystem starten und da einfach wirklich Schwierigkeiten haben, die ersten Finanzierungen richtig hinzubekommen. Und da helfen Förderungen nicht wirklich, weil die Förderungen zahlen in der Regel immer erst dann, wenn du das Geld ausgegeben hast. Das heißt, du brauchst trotzdem noch immer den Investor, der das Geld mal hinlegt, dass mal etwas passieren kann. Und wie gesagt, da ist einfach das Eis dünn geworden. Da wird es einfach ein Maßnahmenpaket brauchen. Ja? Und wie gesagt, gezielte Hilfen, mal dort der ein oder andere Energiehunderter oder so etwas, halte ich hier für vollkommen untauglich und ich finde es fast obszön, das als Lösungsalternative zu bringen, wenn ich als Finanzminister verdiene wie blöd an meinen staatlichen Beteiligungen, weil der Energiesektor halt einfach entsprechend von den hohen Preisen profitiert. Ich, wie gesagt, Netz unter Kontrolle habe, auf der Infrastrukturseite Möglichkeiten hätte, dass ich hier Einnahmen umlenke und ja, im Prinzip einen KMU-Sektor habt, der den größten Teil des BIP macht und den einfach liegen lassen und sagt, nur zwei Jahre Krise gehabt, haltet schon noch ein paar Jahre aus. Das halte ich auch für gefährlich, ja, weil letztendlich die Staatsschuldenquote ist eine Mischung aus Bruttoinlandsprodukt und Staatsverschuldung. Und wenn das Bruttoinlandsprodukt runtergeht und das geht dann runter, wenn die KMUs leiden, dann haben wir echt das Problem. Ja. Dann wird die Refinanzierung des Landes schwierig, dann wird der ein oder andere Hedgefonds vielleicht kommen, so wie es einst bei Griechenland war. Und wenn dann der Angriff da ist, dann geht es uns wie Terra.
Ja. Okay, ja, Terra haben wir ja gesehen, angeblicher Stablecoin, der kollabiert ist. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, du hast es vorher schon angesprochen. Wir haben es jetzt noch nicht mitbekommen, aber wie hart wird es die österreichische Startup-Szene treffen?
Naja, ich meine, ich glaube, wir haben in Österreich unseren Nachteil zum Vorteil hier. Wir sind noch immer weit unterm Radar, auch wenn das ein oder andere Unternehmen entdeckt wurde international. Aber wir sind als Startup-Ökosystem sicher nicht so im extremen Blickpunkt, wie es jetzt ein Berlin, London oder Stockholm ist. Das heißt, die Firmen, die international reüssieren, sind sowieso einfach wahnsinnig stark. Ja, und da mache ich mir wenig Sorgen, dass diese Unternehmen auch weiterhin unterstützt werden. Und ich meine, wir werden das jetzt bald sehen beim EY Scale Up Award, wo ich ja die Ehre auch habe, in der Jury zu sitzen. Du bist Medienpartner. Das sind grandiose Firmen in den Top 10, ja, wo mir wenige davon irgendwie einfallen würden, dass sie jetzt gröbere Schwierigkeiten bekommen. Die internationalen Fonds werden Alpha suchen, also Ertragsmöglichkeiten suchen. Die, glaube ich, werden von den stark überbewerteten Firmen eher abgehen. Und wenn sie neue Investments machen, vermutlich dann die österreichische Qualität und stärkeren KPIs zu schätzen wissen. Unsere Aufgabe wird es halt sein, jetzt, wo jeder nach Geld sucht, ich glaube, ich kriege mehr Investmentanfragen aktuell als jemals zuvor, ist hier einfach zu scheinen und auch aufzuzeigen und international letztendlich irgendwo den Top-Investoren zu zeigen, schau, es gibt hier so ein kleines gallisches Dorf in Europa, Wien und vielleicht Linz und die anderen, wo die Welt noch in Ordnung ist. Da waren die Bewertungen nie so absurd. Kapital hat sowieso nie gegeben, deswegen haben wir Umsätze machen müssen, das ist was ganz Absurdes. Das könnte euch gefallen. Ja? Und ich meine, wir haben gerade heute unseren britischen Partner, den Thomas, zu Gast, der gesagt hat, die britischen Investoren sind alle so erstaunt, dass unsere Firmen alle so viel Umsatz haben.
Okay, alles klar. Also zusammengefasst, die Schwäche Österreichs oder Wiens ist vielleicht in dieser Wirtschaftskrise eine besondere Stärke. Berthold, vielen Dank für den durchaus positiven, auch wenn es eine schlechte Wirtschaftslage ist, durchaus positiven Ausblick. Vielen Dank fürs Interview.
Sehr, sehr gerne. Kopf ins Hand stecken können wir dann, wenn es daneben gegangen ist. Bis dahin schauen wir, dass wir den Kopf hochhalten und aus der Krise das Beste machen. Danke dir.